guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 15. September 2025. Wohnungslosigkeit kann uns alle betreffen. Ein Gespräch mit Sabine Bösing, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die Niederlande fordern Neuwahlen. Ein Gericht untersagt Abschiebung von Rom nach Montenegro. Ein beispielhafter Fall. Nicht öffentlich tagt der Freiburger Rat, mit dem aus Mulhouse unter anderem zu einem Dataspace mit Basel. Spitzel Momo in Frankreich enttarnt, der linke Bewegungen infiltrieren sollte. Und ein Gespräch zu Mycelium, einer Tagung für anarchistische Studien. Das erwartet euch in der kommenden Stunde. Wohnungslosigkeit und Sucht, zwei Probleme, die oft zusammen auftreten und die Betroffenen in eine besonders schwierige Lage bringen. Bisher arbeiten Wohnungslosenhilfe und Suchthilfe jedoch noch zu oft nebeneinander her. Das bundesweite Projekt Suchthilfe und Wohnungsnotfallhilfe hat ausprobiert, wie beide Hilfesysteme enger kooperieren können. Ein gemeinsames Projekt der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., kurz BAGW. An 5 Standorten über 3 Jahre lang. Fast 4.600 Menschen wurden dabei begleitet. Welche Erfahrungen hat man gemacht? Was funktioniert gut und wo bleiben Hürden? Darüber sprachen wir mit Sabine Bösing, der Geschäftsführerin der BAGW Wohnungslosenhilfe.
Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erstmal kurz erklären, was heißt eigentlich Wohnungsnotfallhilfe und weshalb ist sie gerade für Menschen mit Suchtproblemen so entscheidend?
Also Wohnungsnotfallhilfe umfasst die Angebote, die die Hilfen der freien Träger für Menschen in Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, es sind alle Angebote, die fangen an bei den präventiven Hilfen, ne, also Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungsverlusten zum Beispiel, gehen über die Wohnhilfen, wenn Menschen im Wohnraum begleitet werden oder in den Wohnraum natürlich auch vermittelt werden. Das sind die niedrigschwelligen Angebote wie die Gesundheitshilfen oder die Tagesaufenthalte und geht weiter über die Fachberatungsstellen, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich in Wohnungslosigkeit gerade beziehungsweise wenn ich auch Fragen zur Wohnungssituation habe, die aufsuchende Straßensozialarbeit gehört dazu oder die stationären Angebote.
Und wo liegen da die besonderen Herausforderungen für Menschen, wenn noch Suchtprobleme dazukommen?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich in Wohnungsnot gerate, dann tun sich da schon sehr viele Herausforderungen für die Menschen auf. Also ne, ich erlebe ja zum Teil Ausschlüsse aus allen Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe. Und Menschen haben natürlich unterschiedliche Hintergründe, weshalb sie in Wohnungsnot geraten. Zum einen gehören natürlich auch ein Stück weit persönliche Problemlagen dazu. Das kann schon auch eine Suchterkrankung sein, die natürlich, wenn ich in Wohnungsnot gerate, nicht sich unbedingt verbessert, sondern eher noch sich verschlechtern kann aufgrund der hohen Belastungen, die ich als wohnungsloser Mensch ertrage. Auf der anderen Seite, wenn ich wohnungslos werde, gerade in diese Spirale rein, dann bin ich natürlich auch psychisch belastet und kann auch auf Alternativen zurückgreifen, wie ich diese Situation bewältige. Und das können auch Süchte dann sein, die sich dadurch entwickeln. Insofern begleitet natürlich der Aspekt Suchterkrankung auch immer die Wohnungslosigkeit. Notfallhilfe, weil Menschen eben aus unterschiedlichen Gründen heraus, wie ich ja gerade eben dargelegt habe, Suchterkrankungen mit sich bringen. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Ne? Es sind halt schon, oder das ist eine Herausforderung, die wir haben. Wir haben getrennte Bereiche, Hilfebereiche. Und hier geht es darum, dass wir an diesen Schnittstellen stärker zusammenarbeiten müssen.
Das war ja das Projekt, das jetzt einige Jahre angedauert hat, 3 Jahre. Und das wurde ja nun erstmals bundesweit erprobt, wie nämlich Suchthilfe und die Wohnungslosen oder die Wohnungsnotfallhilfe enger zusammenarbeiten können. Mhm. Wie genau sah denn diese Zusammenarbeit in der Praxis jetzt im Rahmen dieses Projekts aus?
Wir wissen natürlich, dass es schon gute Praxisbeispiele gibt, wo Sucht- und Wohnungsnotfallhilfe eng kooperieren. Und wir wollten in diesem Projekt nochmal schauen, weshalb klappt es da? Also was sind die gelingenden Faktoren, wenn eine Kooperation erfolgreich die Arbeit gestaltet?
Haben Sie da Beispiele, was solche Faktoren sein können?
Solche Faktoren sind natürlich, wenn sich die Systeme schon mal erkennen. Also wir haben zum Beispiel einen Modellstandort, wo innerhalb eines Trägers, in dem Fall war es die Caritas, sowohl im Suchthilfebereich wie im Wohnungsnotfallhilfebereich gesagt haben, hey, wir müssen doch stärker kooperieren. Wir sind ein Träger unter einem Dach und trotzdem schaffen wir es oft nicht, Menschen gleichzeitig miteinander zu begleiten. Und die haben sich zusammengesetzt, haben erstmal sich gegenseitig stärker kennengelernt und haben herausgefunden, Mensch, ja, da gibt es die Schnittstellen, da können wir doch besser kooperieren. Indem wir dann auch mit Menschen zusammen die Wege gehen, die notwendig sind, um ihnen ein entsprechendes Angebot zu bieten, damit sie sowohl ihre Wohnungslosigkeit als auch ihre Suchtproblematik bearbeiten können und aus der Wohnungslosigkeit heraus in ein entsprechendes Angebot geleitet werden. So. Oder wir hatten in Darmstadt ein Angebot, wo Menschen, die in einer Notunterkunft sind, von der Suchthilfe aufgesucht werden durch einen Lotsen, der sich mit ihnen zusammen hinsetzt und sagt, gut, auf der einen Seite gibt es natürlich die Wohnungsproblematik, sie müssen hier raus aus der Notunterkunft, sie müssen wieder in den Wohnraum kommen. Auf der anderen Seite aber haben sie ein Problem und mit Alkohol und hier kann ich ihnen aber auch aus der Suchthilfe heraus ein Angebot machen, wenn sie sich da mit beschäftigen und aus dem ihr Alkoholproblem auch bearbeiten können. So. Das sind so unterschiedliche Kooperationen, die wir uns angeschaut haben und haben dann nochmal geguckt, okay, also ein großer Faktor ist natürlich, ich muss erstmal wissen, wie funktioniert der andere Hilfebereich. Also was bietet eigentlich die Suchthilfe für Menschen an? Oder wie funktioniert es in der Wohnungsnotfallhilfe? Was heißt es denn, wenn Menschen in einer Notunterkunft sich befinden? Was heißt das für den Menschen? Was für Möglichkeiten hat er da überhaupt? Ne?
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, da gab es oft gar kein Wissen von den gegenseitigen Räumen.
Genau, von den gegenseitigen Angeboten, ja, von den Möglichkeiten, welche Finanzierungslogiken hängen eigentlich damit zusammen. Ne? Das heißt natürlich, wenn ich in eine Suchtberatungsstelle gehe, ist das oft kostenlos, da muss ich erstmal nichts zahlen, aber wenn ich natürlich dann in eine Entgiftung gehen möchte, brauche ich zum Beispiel einen Krankenversicherungsschutz. Und Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit haben häufig auch einen ungeklärten Krankenversicherungsschutz oder überhaupt keinen. Das heißt, man muss ja erstmal den Krankenversicherungsschutz klären, damit überhaupt weiteres dann möglich ist.
Es wurden ja rund 4.600 Menschen begleitet. Mhm. Was hat die Auswertung des Projekts ergeben? Konnte diesen Menschen konkret in ihrer Lebenssituation vielleicht sogar jetzt dann besser geholfen werden, wenn beide Hilfesysteme miteinander kooperieren in diesen Projekten?
Also das konnte schon deutlich nachgewiesen werden, dass sich tatsächlich die Versorgungslage für die Menschen erheblich verbessert, wenn beide besser kooperieren. Und vor allen Dingen für die Menschen selbst war es oft sehr wichtig, dass es eben einen zuverlässigen Ansprechpartner gibt. Denen war häufig egal, ob derjenige aus der Suchthilfe oder aus der Wohnungsnotfallhilfe kommt, ob es ein Sozialarbeitenden ist, der eben sich dem einen oder dem anderen System zugehörig fühlt. Denen war wichtig, dass es einen Ansprechpartner gibt, wo auch so eine Beziehungsarbeit laufen kann und sie dann Vertrauen fassen können und der sie dann praktisch in ihren unterschiedlichen Herausforderungen begleitet.
Wurden die Betroffenen selbst, also die wohnungslosen Menschen mit Suchtproblemen, in die Gestaltung des Projekts mit einbezogen oder wurde es ihnen gewissermaßen einfach präsentiert und sie mussten oder konnten es so annehmen, wie es dargeboten wurde?
Also in die Gestaltung, diese Kooperationen, die bestanden alle schon, aber die Menschen, die eben selbst von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit betroffen sind, die wurden auf jeden Fall befragt. Ne? Wir haben sie in unser Projekt, in diese Befragung mit einbezogen. Es fanden Fokusgruppen statt und Einzelinterviews, wo wir natürlich geschaut haben, was ist den Menschen wichtig, was brauchen die, was gefällt ihnen besonders an diesem Angebot.
Wenn Angebote von Suchthilfe und Wohnungslosenhilfe zusammenarbeiten, besteht da nicht an einem bestimmten Punkt vielleicht auch die Gefahr, dass am Ende sich wirklich niemand für zuständig erklärt? Also wie verhindern Sie, dass Menschen durch ein Raster fallen?
Also gerade wenn es um enge Kooperation geht, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die strukturell verankert sind. Das heißt, dass es eine Vereinbarung zwischen den beiden gibt, wie die Gestaltung genau aussieht und wer welche Zuständigkeiten hat. Das ist Voraussetzung. Also oft liegt es ja an Personen, Zonen. Und wir haben festgestellt, wenn es in den Strukturen mit verankert wird und klar ist, wer welche Aufgaben mit übernimmt, dann ist das eine sehr zuverlässige Kooperation. Und für die Menschen bedeutet das, dass sie auch tatsächlich so wahrgenommen werden und gesehen werden in ihren unterschiedlichen Bedarfslagen.
Aktuell leben wir ja in einer Phase, in der im Bund wie aber auch in den Ländern und Kommunen der Rotstift überall, insbesondere im Sozialbereich, angesetzt wird. Mhm. Wie realistisch ist es, dass Bund, Länder oder auch die Kommunen solche Modelle dann auch nach Projektende sichern?
Das stimmt, es braucht natürlich auch finanzielle Ressourcen, um solche Kooperationen gut zu gestalten. Es ist eine ganz, ganz schwierige Lage und es ist natürlich ein Auftrag, den wir als Dachverbände, sowohl die DHS, also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, als auch wir, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, haben, hierfür politisch auch Lobbyarbeit zu betreiben und immer deutlich zu machen, dass es hier darum geht, tatsächlich direkt Leben zu retten.
Ja? Haben Sie konkrete Forderungen, zum Beispiel die Bundesregierung oder an bestimmte Kommunen oder Länder?
Wir haben natürlich konkrete Forderungen, vor allen Dingen trifft es jetzt hier die Kommunen, diese niedrigschwelligen Angebote, wenn ich vom Tagestreff oder sowas spreche, ne, dann sind es häufig zuwendungsfinanzierte Angebote. Das heißt, das sind zum größten Teil freiwillige Leistungen der Kommunen. Und damit natürlich die als erstes gestrichen werden, wenn sie ihre Pflichtaufgaben kaum noch richtig erfüllen können, dass man genau an diesen Stellen nicht sparen darf. Weil ansonsten wird die Lage, die wir zum Teil ja jetzt auch schon auf den Straßen erleben, noch dramatischer werden. Also das ist eine ganz klare Forderung. Die niedrigschwelligen Angebote, das sind Überlebenshilfen und die brauchen wir auf jeden Fall. Und hier soll nicht gespart werden, sondern hier muss geguckt werden, wie kann man bedarfsgerechte Angebote weiter finanzieren und gestalten. Das ist eine der zentralen Forderungen. Die anderen Forderungen sind natürlich, man muss gucken, wie kann man solche Kooperationen strukturell verankern. Das heißt, wie können die abgesichert werden, dass sie nicht an Personen gebunden sind, sondern eben von Trägern übergreifend gestaltet werden können. Das ist allerdings auch immer natürlich regional verortet. Das heißt, auch hier sind Kommunen eher gefordert. Aber Länder haben natürlich auch die Möglichkeit, sowas zu unterstützen. Wir sehen es in Nordrhein-Westfalen. Die haben eine Landesinitiative und da werden auch Landesförderungen ausgesprochen, genau um solche Modelle aufzubauen, ja, solche Kooperationen, um dann auch ihre den Gewinn dieser Kooperation zu sehen, um dann möglicherweise auch eine Vorortförderung weiter zu sichern.
Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die sich vielleicht bislang wenig mit dem Thema Wohnungslosigkeit und Sucht beschäftigt haben?
Wohnungslosigkeit und Suchterkrankungen, ich glaube, das ist was, was uns alle in irgendeiner Weise auch berühren sollte. Vor allen Dingen auch wahrscheinlich berührt. Das ist ja nicht jetzt eine kleine Gruppe von Menschen, von denen ich spreche. Natürlich die wir draußen auf der Straße sehen, das ist extrem. Aber auch hier nochmal, dass wir die Menschen mit ihrer Würde sehen und sie nicht in irgendeiner Weise stigmatisieren und diskriminieren, sondern sie wahrnehmen, ernst nehmen. Und die Beschäftigung mit Wohnungsnot, glaube ich, das ist ein Thema, wo wir alle tätig werden können, indem wir uns dafür einsetzen, dass wir mehr sozial geförderten Wohnraum brauchen. Also jeder, der in irgendeiner Weise da tätig werden kann, sollte das tun und das auch öffentlich machen, dass wir hier eine große Misere haben, die wir beheben müssen. Aber ja, wichtig ist, glaube ich, der Blick auf die Menschen, sie nicht zu verurteilen, der ist ja selbst schuld, sondern es sind tatsächlich häufig strukturell Probleme, die dazu führen, dass Menschen ihre Wohnung verlieren und im Ernstfall kann es uns auch alle betreffen.
Nach dem grandiosen Scheitern der von der Geert Wilders Partei PVW dominierten Rechtsregierung und vor den Neuwahlen am 29. Oktober in den Niederlanden sprachen wir mit dem freien Autor Tobias Müller, um ein Update zu bekommen. Während der bei den letzten Wahlen überraschend zur Rakete gewordene rechtsliberale NSC jetzt wieder in der Asche verglüht, zeigt sich der Dominator des Scheiterns der Rechtsregierung unter PVW-Fuchtel eher stabilisiert. Zuwächse im Zentrum dürften aus den NSC-Wählenden vor allem die personell erneuerten Christdemokraten erwarten. Weniger die rechtsliberale Partei PVD, besser bekannt durch Herrn Rütte, damals gescheiterter Ministerpräsident, jetzt NATO-Generalsekretär. Sie streitet immer noch, ob das Scheitern durch ihre zu viel oder zu wenig Kompromisse zu Wilders mitverursacht wurde. Auch das Wahlbündnis aus Sozialdemokratischer Arbeitspartei und Linksgrün scheint Zuwachs erhoffen zu können, weil es linkere Töne angeschlagen hat. Hört jetzt das Gespräch mit Tobias Müller.
Heute schon im Morgenradio und wir werden es heute nochmal hören, die großen Proteste in Frankreich gehört. Die Niederlande gehören zu den Benelux-Staaten, also noch Belgien und Luxemburg dazu, die mit Italien, Frankreich, Deutschland die EWG einst als Vorläuferin der EU aus der Taufe gehoben haben. Nach Italien haben die Niederlande mit der Regierungsbeteiligung der PVV beziehungsweise auch der Prägung ihres Regierungsprogramms unter Laborbedingungen den Rechtstrend in der EU konsolidiert. Allerdings hat sich dann die PVV nach der Nichterfüllung ihrer erpresserischen Forderungen abgespalten und dieser Niedergang dieser Regierung verstärkte sich durch den Niedergang der bei der letzten Wahl als neuer sozialer Kontrakt aufgetauchten NSC, die jetzt auch ihre Minister aus der Regierung abgezogen hat. Am 29.10. sind jetzt Neuwahlen eingesetzt. Bevor dieser Streich, diese Strichzeichnung mit mehr Leben füllen, vielleicht meine Frage an Tobias Müller, freier Journalist in den Niederlanden. Ein kleiner Umweg. Niederländische NATO-Flugzeuge waren ja beteiligt an der Abschuss von Drohnen des Putin-Regimes in Polen. Ist das denn jetzt für die künftigen Wahlen am 29.10. ein Streitthema oder besteht Einigkeit im Parteienwahlkampf?
Das ist im Hinblick auf den Wahlkampf und die Wahlen überhaupt kein Streitthema. Das wurde an dem Tag zum Kenntnis genommen. War durchaus auch im Rahmen dessen, dass es ein großes Nachrichtenthema war, natürlich die russischen Drohnen über Polen. Und man hat auch einiges darüber erfahren, dass niederländische F-35 am Start waren, um die runterzuholen. Aber für den Rest ist das derzeit kein Thema. Und der Wahlkampf ist ja auch erst gerade so aus der Sommerpause am Rauskommen.
Ja.
Also sind zwei Sachen, die bis jetzt komplett voneinander getrennt sind.
Vollständig bis jetzt. Also das ist, die NATO scheint unumstritten zu sein, insbesondere nachdem der ehemalige Ministerpräsident jetzt der Generalsekretär ist. Oder ist das doch umstritten in den Niederlanden?
Die Person Rutte und Personalie Rutte als NATO-Generalsekretär würde ich davon mal losmachen. Die NATO ist sowieso weitgehend unumstritten. Man hat sich hier, wie auch in den meisten Nachbarländern, auch weitgehend hinter die Abkommen und die Ereignisse des NATO-Gipfels geschart und dahinter eingereiht und das so ganz gut gefunden. Die Rolle von Rutte natürlich, die hat man auch durchaus kontrovers diskutiert, aber davon abgesehen ist die NATO wirklich in der Form und zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein Thema, worüber man groß diskutiert. Natürlich wohl über, was macht man mit den 5%, was wird das kosten, wo kommt das Geld her. Diese Sachen natürlich schon, aber auch nicht akut gerade.
Und
grundsätzlich musst du sagen, ist natürlich die einzige Partei, auf die du aus dem Liste anspielst, wahrscheinlich die NATO in Frage gestellt hätte. Das tut sie aber auch nicht in der Form. Denkt man immer, ist die PVV von Geert Wilders, die schon zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr in der Regierung war, als der NATO-Gipfel stattfand.
Jetzt habe ich den Eindruck aus unserem Vorgespräch heraus, dass die PVV doch wieder gut im Rennen ist. Sie war ja in den Wahlumfragen relativ, als sie ausgetreten ist mit diesem Forderungskatalog, der für nicht Stand der Pede erfüllt worden ist, eher als ein bisschen abgestraft worden in der Gunst der Wahlumfragen, sagen wir es mal so. Ist dieser Eindruck jetzt falsch oder wie sieht diese Situation mit dem weiteren Verfall, also gerade des NSC, dann eigentlich aus in Bezug jetzt auf den Wahltermin?
Die PKV hat zunächst mal durchaus, natürlich ging die ein bisschen runter, als die Regierung aufgeblasen hat, beziehungsweise sich selbst dort rausgezogen. Das war aber schon Anfang Juni. Und hat sich inzwischen eigentlich stabilisiert auf einem immer noch, das muss man ja sagen. Also sie haben weniger Sitze virtuell jetzt gerade zufrieden, als sie es beim letzten Mal hatten. Da waren sie aber auch extrem viel und die haben sich immer noch auf einem Niveau stabilisiert, auf dem sie locker die Wahlen gewinnen können. Also eine der führenden Parteien gerade in den Umfragen. Dass diese Mehrheit jetzt gerade nicht mehr so eklatant ist, wie es vor zwei Jahren war oder zwischenzeitlich mal in der Zeit, als sie an der Regierung beteiligt waren, finde ich relativ unerheblich. Die PVV hat immer noch eine sehr gute Chance, die Wahlen zu gewinnen. Das ist eine der wichtigen Fazits gerade. Was ist da die Mehrzahl von Fazits? Auf jeden Fall Fazitzen, so die wichtige Conclusion, die man gerade ziehen kann. So, die andere ist, dass niemand aktuell mit ihr eine Regierung bilden will.
Jetzt, wer ist dein Profiteur vom Niedergang der NSC? Und vielleicht erläuterst du nochmal für all diejenigen, die nicht so das verfolgen können, sei es durch den Mainstream, sei es durch uns, dass die NSC so niedergegangen ist in der Gunst der, die war ja die Partei, die als der, wie sagt man, der Phönix aufgetaucht ist bei den letzten Wahlen.
Ja, man muss vielleicht den neuer Sozialkontrakt heißt diese Partei, muss man vielleicht kurz erklären, war eine der vier Parteien, die Teil der Rechtsregierung waren, die angeführt wurde von der Peyton Clay, von den Rechtspopulistin Conchette Wilders. Danach hast du die Rechtsliberalen, die seit sehr vielen Regierungen immer am Start sind. Du hast eine kleine Partei, die agrarisch geprägte Bauernpartei und eben diesen Newcomer New Social Contract. Das ist eine, man kann sagen, sozial-konservative Partei, denen es viel um politische Erneuerung ging, von politischen Prozessen, von Rechtsstaatlichkeit, von auch Glaubwürdigkeit der Politik. Und was viele Leute angesprochen haben, hat ist auch die Tatsache, dass sie über eigentlich so eine Art von Grundbedürfnisse diskutierte, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse befriedigt bekommen sollten, erfüllt bekommen sollten. Und darüber hat sich der NSC eigentlich als eine Art Zentrumspartei mit konservativer Prägung auch, denn die kommen auch aus der vermeintlichen, wie es damals aussah, das muss man unter Vorbehalte sagen, vermeintlichen Konkursmasse der christdemokratischen Partei, die heißt die CDA. Von den Christdemokraten sind in den letzten Jahren sehr viele Leute, Wählerinnen, Wähler, abgegangen zum neuen Sozialkontrakt, zum NSC und zu der Bauernpartei, zu BBB. Diese Bewegung hat sich inzwischen wieder umgekehrt. Also beide Hypes sind inzwischen abgeflaut. Die Leute gehen in Scharen zurück. Da können wir gleich noch drauf kommen, zu den Christdemokraten. Die Zeche zahlen natürlich BBB, die Bäuerinnenpartei und NSC von ihrem einstigen Star Peter Omtzigt. Der ist aber inzwischen schon raus. Hat sich schon aus der Partei und der Politik verabschiedet. Ist kein Teil mehr des Parlaments. Also NSC ist gerade sehr ein Hype, der am Abflauen ist und haben sich nun aus der Regierung rausgezogen vor einigen Wochen wegen Diskussionen über, wie sich die Regierung und die Koalition, das was davon über ist, wie sie sich aufstellen zum Gaza-Krieg. Und da sagte der Außenminister, NSC-Außenminister Völkamp, sagte, ja, können wir nicht mehr machen. Ich kann das nicht mehr verantworten. Wenn es keine stärkeren Sanktionen gibt, dann werde ich mich verabschieden. So gesprochen, so geschehen. Völkamp ging, der Außenminister, und mit ihm auch die anderen Ministerinnen und Minister aus der NSC-Regierung. Das heißt, die sind raus aus der Regierung und die haben auch sehr schlechte Karten jetzt für die künftigen Neuwahlen. Das heißt, NSC ist zum jetzigen Zeitpunkt politisch mehr oder weniger erledigt. Wen wir dann wieder haben, ja, zum Pendel, was hin und her schwimmt, ist die Christdemokraten. Die Christdemokraten, die sich wundersamerweise wieder erneuert haben und eine der großen Parteien sind, die Chancen auf den Wahlsieg haben.
Die Christdemokraten sind wo positioniert, wie unsere Christdemokraten in Anführungszeichen oder anders positioniert?
Grundsätzlich ist das vergleichbar, wobei es natürlich dann auch wie in der CDU, man sagen, CSU ist ein anderer Schnack. Man kann sagen, die sind eher die CDU als die CSU und schwanken dann in dieser Form immer mal ein bisschen zwischen mehr nach konservativ oder mehr in eine etwas liberalere Mitte und so. Inzwischen ist anders als in Deutschland eigentlich eine Bewegung in letztere Richtung, nämlich Richtung Mitte. Was damit zu tun hat, dass sie so neun aufstrebenden neuen Spitzenkandidaten haben. Henry Buntebau, das ist ein relativ junger Politiker, der so ein bisschen in seinem Auftreten und seiner Erscheinungsbild an Jesse Klaver, den großen Heilsversprecher der Grünen-Linkspartei vor ein paar Jahren erinnert. Und Buntebau ist jemand, der jetzt durchaus Premierminister werden könnte, weil er seine Partei sehr stark in der Mitte positioniert. Also die Christdemokraten in den Niederlanden sind eine Partei, die jetzt tatsächlich in eine Richtung rücken, wo sie sagen, wir wollen weg von dieser Polarisierung, wir wollen diesen harten Gegensatz in der Gesellschaft nicht mehr, wir wollen Verbindung. Und historisch erinnert er, wenn man sich die Christdemokraten anschaut in diesem Land, erinnert er so ein bisschen an eine Figur vor etwa 20 Jahren, Jan-Peter Balkenende, der damals auch Ministerpräsident war, auch nach einer sehr harten, polarisierten Zeit, nach dem Aufkommen und Fall der Fortein-Partei damals, die nach dem Mord an Fortein dann auch zerfiel unter riesengroßen politischen Gezank. Und jetzt könnte eben sein, dass es diese eine Strömung auch wieder diese Art von Konsolidierung und gesellschaftlichen Brückenbau vertritt. Dafür steht Henry Buntenbau und die jetzigen Christdemokratinnen, dass sie am 29. Oktober wieder die Oberhand behalten werden. Die Tendenz besteht, aber es ist eben eine Strömung neben anderen im Land.
Jetzt gibt es noch sowohl das Grün-Links-Bündnis, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das ist auch so ein recht sozialdemokratisch, und ich weiß nicht, wie grün die Grünen sind, aber die Entwicklung haben wir auch bei uns gesehen. Dieses Bündnis gibt es noch, und dann gibt es noch nach wie vor die VVD, das ist ja im Prinzip die ehemalige Rütte-Partei.
Genau.
Wie sind die Tendenzen da?
Die Rütte-Partei steht eigentlich auf Verlust, sagt man. Also die haben recht schlechte oder deutlich weniger Sitze, eigentlich, die ihnen versprochen werden, in allen Prognosen. Das heißt, die können sich wieder fangen, aber die Tendenz für die geht nach unten. Das ist eigentlich, ich würde nicht davon ausgehen, dass die große Partei werden. Die können natürlich in der Regierung mit verschiedenen Parteien eintreten. Man streitet sich dort immer noch, sollen wir nicht doch wieder mit der PPP, was die eigentlich nicht mehr wollen. Andere Leute sagen, ja, aber wir versuchen jetzt mal mit Grün-Links und PPDA und mit PDA natürlich, mit den Christdemokratinnen. Was aber interessanter ist als die PPD, die eigentlich vermutlich eher eine anfüllende Funktion spielen wird in der neuen Koalition, sind diese drei Strömungen. So, also man hat eigentlich quasi eine Wegscheide gerade zwischen den harten Rechtspopulistinnen, die auch noch richtig viel härter jetzt geworden sind, also diesen ganzen Kreidefressen, was will das vor den letzten Wahlen vor 2 Jahren angestimmt hat, das ist komplett weg. Jetzt, die sind echt am Radikalisieren, auch öffentlich radikalisieren. Nicht, dass das vorher anders war, aber vor 2 Jahren sind diverse Medien da um einen komischen Hype aufgesessen, dass die sich moderater aufgestellt hätten. Das war damals Bockmist, heute ist es ganz offensichtlich Bockmist. Danach gibt es eben diese gesellschaftliche Konsolidierung, das ist der CDA. Christdemokratin unter Henry Buntenbach, das dritte, ist gefragt gerade danach Sozialdemokratin und Grüne. Und das ist durchaus eine, zumindest auf dem Papier und jetzt im Wahlkampf, eine andere Geschichte, andere Inhalte, als was man von der SPD in Deutschland hört. Sie wollen sich durchaus jetzt in der angestrebten Fusion auch zwischen Sozialdemokratin, PPDA und Grün-Links, wollen sie sich durchaus auch deutlich linker aufstellen als bislang Sozialdemokratinnen das in diesem Land getan haben. Und ökologischer auch. Also Franz Timmermans, der ehemalige Mr. Green Deal der EU, ist immer noch in erster Reihe dafür. Und dann gibt es aber diverse andere Leute. Das sind so die drei großen Strömungen. Wo ich gerade sagen würde, an denen entscheidet sich, wo dieses Land zumindest nach diesem rechtspopulistischen Experiment, was ja krachend an die Wand fuhr, hingehen wird zunächst mal. Wie reagiert ein Land, wie reagiert eine Wählerinnenschaft auf so ein gescheitertes Experiment? Zum Glück gescheitertes Experiment.
Gelosia, piangere.
Im Februar 2024 hat das Verwaltungsgericht Oldenburg eine Abschiebung eines Rom nach Montenegro untersagt. Ein Land, das als sicherer Herkunftsstaat eingestuft ist. Über diese schon etwas zurückliegende Entscheidung hat die Meldestelle Antiziganismus kürzlich berichtet. Wir haben mit Alexander Kramer von der Meldestelle Antiziganismus gesprochen.
Der Fall ist schon etwas her. Warum ist es euch wichtig, trotzdem noch einmal darauf aufmerksam zu machen?
Wir dokumentieren in unserem Jahresbericht, den wir jetzt vor einigen Monaten vorgestellt haben für das Jahr 2024, ja vor allem antiziganistische Vorfälle in Deutschland und deren negative Auswirkungen auf die Betroffenen. Es ist uns aber wichtig, auch positive Beispiele zu geben, wo das Eintreten gegen Antiziganismus erfolgreich war, wo, wie im jetzt hier genannten Urteil, auch anerkannt wird, welche Auswirkungen Antiziganismus auf die betroffenen Menschen hat, und dementsprechend war es für uns sehr wichtig, eins der wenigen Urteile in dem Bereich, dass das so klar benennt, dann auch anzuerkennen und zu benennen.
Wie hatte das Verwaltungsgericht in Oldenburg denn das Abschiebeverbot begründet? Ein solches zu erlassen ist ja recht voraussetzungsvoll.
Genau, die Begründung war im Wesentlichen zweistrangig. In einem der wenigen Fälle wurde explizit anerkannt, wie flächendeckend, wie verbreitet die Diskriminierung von Roma in Montenegro ist, welche Auswirkungen sie im Alltag hat, was schlussendlich im Einzelfall, der ja hier entschieden wurde, entscheidend war, waren darüber hinaus die gesundheitlichen Risiken, die für den Betroffenen bei einer Abschiebung gedroht hätten. Hier hat das Gericht festgestellt, dass in Montenegro ein großes Risiko bestanden hätte, dass sich sein gesundheitlicher Zustand massiv verschlechtert, bis hin zu eben einem Risiko auch eines Todesfalls. Darüber hinaus sei der Gesundheitszustand so dramatisch, dass grundsätzlich es dem Betroffenen wohl nicht möglich gewesen wäre, am gesellschaftlichen und sozioökonomischen Leben in Montenegro teilzuhaben, wo Roma ohnehin stark benachteiligt sind, flächendeckend ausgeschlossen sind. Und aus diesem Grund hat das Verwaltungsgericht Oldenburg sich berufen auf einschlägige Regelungen in der Europäischen Menschenrechtskommission, die es nach Ansicht des Gerichts, die wir natürlich begrüßen und teilen, unzumutbar gemacht hätte, den Kläger nach Montenegro abzuschieben.
Heißt, es wurde festgestellt, dass eine Gesundheitsversorgung für den Betroffenen in Montenegro nicht möglich gewesen wäre. Eine exakt, adäquate.
Genau. Es wurde insgesamt festgestellt, wie schlecht die Möglichkeiten für Roma sind, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewinnen. Und das wurde dann hier eben auf den Einzelfall gemünzt, dass das eben auch für den Klagenden dramatische Konsequenzen gehabt hätte.
Ein paar Worte noch dazu, wie flächendeckend ist diese Diskriminierung von Roma in Montenegro. Wie werden sie diskriminiert?
Das Gericht geht davon aus, dass es wirklich im ganzen Land einfach einen Ausschluss von den allermeisten Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe gibt, der systematisch ist. Da geht es um Zugang zum Arbeitsmarkt, da geht es um Zugang zu Bildungschancen, da geht es um Wohnraum. Und das Gericht stellt hier klar fest, dass das eigentlich für alle Angehörigen der Minderheit mehr oder weniger gilt.
Eure Einschätzung, wenn die Gerichte genau hinschauen würden, wären dann solche Diskriminierungen von Roma auch in anderen Staaten des Balkans auffindbar?
Es gibt einzelne Gerichtsurteile, die genau das zeigen. Es gibt allerdings keinerlei Urteile unseres Wissens nach, und das ist auch bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, die sagen, dass Antiziganismus alleine ausreichend ist. Die Gründe, wo es zu Abschiebeverboten von Roma kam, waren immer mehrgliedrig. Da ging es dann, wie im Fall hier, um keine Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung, da ging es um eine Verfolgung als Rom und als Angehörige der LGBTIQ-Communities. Und das kritisieren wir im Grunde, dass Antiziganismus alleine als nicht ausreichend anerkannt wird von deutschen Gerichten, um ein Abschiebehindernis darzustellen. Das deckt sich unserer Ansicht nach überhaupt nicht mit der Situation vor Ort. Das bekommen wir auch von lokalen Partnern so mitgeteilt und gespiegelt, dass da die allermeisten Gerichtsurteile an der Realität vorbeigehen, unter denen die Menschen in den Staaten des sogenannten westlichen Balkans dann schlussendlich auch leben.
Heißt das erlassene Abschiebeverbot durch das Verwaltungsgericht in Oldenburg im Februar 2024 hatte jetzt auch eher keine Auswirkungen auf andere Gerichtsurteile?
Bisher ist uns das nicht bekannt. Wir wissen und glauben natürlich, dass dieses Urteil entsprechend rezipiert wird und wahrgenommen wird unter juristischen PraktikerInnen. Bisher ist es aber ein sehr bedeutsamer und positiver Ausnahmefall, müssen wir leider sagen.
Aber abschließend dann nochmal zusammengefasst als Meldestelle Antiziganismus, würdet ihr sagen, dieses Urteil ist eigentlich, sollte keine Einzelfallentscheidung sein, sondern auch weitreichende Konsequenzen für die Urteilspraxis haben, oder?
Absolut. Dieses Urteil sagt deutlich wie selten zuvor, wie die Lage vor Ort für Roma ist und darf eigentlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das ist ein Präzedenzfall, der durchaus auch weitere Entscheidungen in die Richtung unserer Meinung nach sich ziehen sollte, weil Gründe klar benannt werden, warum die Abschiebung nach Montenegro eigentlich für Roma grundsätzlich eine enorme Härte darstellt, und das lässt sich so auch übertragen auf andere Staaten.
Das sagt Alexander Kramer von der Meldestelle Antiziganismus. Wir haben mit ihm gesprochen über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg, dass eine Abschiebung eines Roms nach Montenegro untersagt hatte.
Der Freiburger Gemeinderat tagt heute mit dem Rat aus Mulhouse, und zwar nicht öffentlich.
Das soll dann um 18 Uhr beendet sein, wo dann die Bürgermeister der Stadt Freiburg und die Bürgermeisterin von Mulhouse jedenfalls eine Pressekonferenz über diese Sitzung abgeben. Als Themen werden dort gehandelt, Kulturthemen, aber auch sowas wie der Datenraum, der zwischen Basel, Mulhouse und Freiburg vielleicht als Space aufgemacht werden könnte. Eigentlich ein Thema, das, wenn man nicht nur die Kommunalordnung in Baden-Württemberg zugrunde legt, ein Thema ist, das in öffentlicher Sitzung zu verhandeln wäre. Aber die Praxis ist, ich glaube, nicht erst seit Martin Horn, sondern schon unter Dieter Salomon und vielleicht sogar schon unter Rolf Böhme so, dass diese gemeinsamen Sitzungen, die offensichtlich nur der Stärkung der Beziehungen der Rätinnen stattfinden. Öffentlich sind sie jedenfalls nicht. Das versicherte noch einmal eine der Pressesprecherinnen der Stadt, Frau Schickle, indem sie eine Antwort von Radio Dreieckland beantwortete, indem sie mit einem Dreizeiler sagte, eine Gemeinderatssitzung ist nicht öffentlich eine gemeinsame Gemeinderatssitzung. Es handelt sich bei dem Treffen der Gemeinderäte um keine reguläre Sitzung des Freiburger bzw. Mühlhauser Gemeinderates, sondern um einen Austausch von über grenzüberschreitende Themen ohne Beschlusskompetenz. Nun, es gibt viele Gremien im Rat und auch viele Themen im Freiburger Rat, und es gibt den Grundsatz der Kommunalordnung, dass diese Sitzungen öffentlich zu sein haben. Das Munkeln oder die Förderung der deutsch-französischen Freundschaft wird sicherlich dadurch nicht befördert, dass man in nicht öffentlichen Sitzungen so brisante Themen wie die Schaffung eines gemeinsamen Datenraums zwischen den Städten Basel, Mulhouse und Freiburg verhandelt und sich darüber freundschaftlich austauscht. Das nur mal so am Rande bemerkt. Und jetzt machen wir ein bisschen noch mal Musik.
Eine französische Recherchegruppe machte vergangene Woche die Identität des Spitzels Mohammed B. alias Momo öffentlich, der seit mindestens Frühjahr 2022 linke Bewegungen im In- und Ausland verriet. Auf einem Blog, die Adresse findet ihr auf rdl.de bei diesem Beitrag, werden beunruhigende Details zu dieser neuen Spitzelaffäre in linken Bewegungen publik. Deutlich wird in den Angaben, dass die Behörden den 2001 geborenen jungen Mann aufgrund seines unsicheren Aufenthaltsstatus, gesundheitlichen Problemen und angeblich begangenen Straftaten erpressten. Belohnt wurde der Verrat offenbar mit Versprechen auf Strafverschonung, Bleiberecht und Cash. Der Fall unterscheidet sich deutlich von zahlreichen Fällen des Verrats in linken Milieus, in denen verbeamtete Verräter die Bewegung angriffen. Schwerpunkt von V-Mann Momo waren dem Bericht zufolge die Identifizierung von ProtagonistInnen aus Umweltbewegungen, AktivistInnen aus Anti-Ra- und Antifa-Zusammenhängen sowie internationale Bezüge und Antimilitarismus. Laut seinem Umfeld war er gut vernetzt und beteiligte sich auch an direkten Aktionen und Straftaten auf Demonstrationen, um seine Glaubwürdigkeit zu steigern. Durch seine sympathische und offene Art fiel ihm der Zugang zur linksalternativen Szene leicht. Ein großes Problem, befindet ein Betroffener gegenüber Radio Dreieckland wörtlich. Er bemängelt, das linke Milieu setze, Zitat, zu wenig auf Sicherheit und Professionalität, aber umso mehr auf Befindlichkeiten, ein Einfallstor, um unterwandert zu werden. Zitat Ende. Der Informant soll auch in Deutschland aktiv gewesen sein, zuletzt beim antimilitaristischen Rheinmetall-Entwaffen-Camp in Köln. Eine der letzten Nachrichten des Spitzels, der in einer Chatgruppe namens Amigo mit mindestens 5 Beamten korrespondierte, betraf Proteste gegen den israelischen Rüstungskonzern Elbit in Ulm. Als Pseudonyme verwendete er außerdem die Namen Molo, Zero, Mo und Molo. In den vergangenen Monaten tauchte er mehrfach im Rahmen der Proteste gegen das in Buer geplante Atommüllendlager auf, war jedoch auch bei der Vor- und Nachbereitung von Protesten gegen die Autobahn A69 oder Nazi-Aufmärsche präsent. Seit er zur Rede gestellt wurde und den jahrelangen Verrat im Detail gestand, fehlt von Momo jede Spur. Die Recherchegruppe ruft dazu auf, sich nicht einschüchtern zu lassen und endet mit den Worten »Feuer den Spitzeln«. Im deutschsprachigen Raum berichtete bisher das Neue Deutschland, der Tagesspiegel und die autonome Antifa Freiburg über den Fall. Anarchismus, für die einen eine politische Utopie, für die anderen ein Schreckgespenst. Doch abseits von Klischees gibt es eine lebendige wissenschaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung damit. Vom 19. bis 22. März des kommenden Jahres findet in Leipzig die Mycelium-Tagung für anarchistische Studien statt. Dort treffen sich Forschende und AktivistInnen, um Theorie, Praxis und aktuelle Herausforderungen des Anarchismus zu diskutieren. Was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Format? Was hat es mit dem Mycelium auf sich? Darüber und andere Aspekte der Tagung und des Anarchismus sprach RDL mit Jonathan, der sich im Rahmen seines Studiums intensiv mit der politischen Theorie des Anarchismus beschäftigt hat, über die geplante Tagung.
Die Mycelium-Tagung bezeichnet sich selbst als nicht akademisch, aber wissenschaftlich orientiert. Was bedeutet denn das genau für die Teilnehmerinnen?
Dass es ein eher, ich sag mal, ungewöhnliches Format ist. Also wir wollen nichts machen, was an ein sozusagen Institut angedockt ist und in so einem klassischen akademischen Rahmen, karriereorientiert dann irgendwie auch, dass Wissenschaftlerinnen verpflichtet sind, da irgendwelche Beiträge zu machen für ihren Lebenslauf, sondern wir wollen so rangehen und sagen, dass wir forschen, dass wir Wissen schaffen, selbst organisiert auf eine selbstbestimmte Weise, aber eben trotzdem unterfüttert auf einem guten Niveau. Und deswegen ist es auch wissenschaftlich. Das heißt, viele der Menschen, die wir gefragt haben, haben da tatsächlich auch ja, wissenschaftliche Abschlüsse und so weiter. Aber das ist nicht die absolute Voraussetzung, sondern es können natürlich auch Leute forschen und Wissen erzeugen oder verbreiten, die nicht irgendwie universitäre Abschlüsse haben. Also es kommt darauf an, was machen die Menschen. Und mit dieser Herangehensweise hoffen wir auch, Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und dass es so gerade interessant werden könnte.
Die Idee ist ja, Forschende und Aktivistinnen zueinander zusammenzubringen. Wie beeinflusst deiner Ansicht nach eine solche Mischung von Forschenden und vielleicht auch eher TheoretikerInnen und AktivistInnen Diskussionen, aber auch die Atmosphäre so einer Tagung?
Wie es dann wird, wird sehr spannend, also ob das so funktioniert, aber ich sag mal von dem, wo wir hinwollen oder so ein bisschen idealerweise, wäre das natürlich eine wunderbare Sache, weil ein paar Leute sich die Zeit nehmen, ja, vielleicht eben auf eine wissenschaftliche Weise sich sehr intensiv damit beschäftigen, andere vielleicht in sozialen Bewegungen aktiv sind oder sie verstehen sich als anarchistische Leute, haben da Überzeugungen. Und ich glaube, dass das total produktiv ist, weil es dadurch möglich wird, Anarchismus als was Bestimmtes zu greifen, anstatt nur über ja, anarchistische Themen und so weiter zu reden, geht es darum, mit denen quasi zu interagieren, was da zu machen und ein realistisches Bild davon zu haben, was ist denn anarchistisch? Das heißt auch verschiedene Themen, die damit verbunden sind, verschiedene vielleicht auch ja, Gruppierungen oder auch Perspektiven, wie wir die Gesellschaft verändern können. Also nicht dieses abstrakte, verkopfte, sondern eben etwas, was wirklich daran andockt, was wir haben.
Der Titel lautet ja, es ist eine Myzelium-Tagung für anarchistische Studien. Das Symbol des Myzeliums, ein Netzwerk ohne zentrales Zentrum, nutzt ihr damit als Leitmotiv. Wie spiegelt dieses Bild praktisch das wider, was auf der Tagung passieren soll, aber vielleicht auch, was den Anarchismus als solchen betrifft?
Genau, also Myzelium ist dieses Wurzelgeflecht von Pilzen. Das ist im Grunde genommen der eigentliche Pilz, ne? Und das ist so ein erweitertes Bild von dem, was das Rhizom war. Das Rhizom ist so, ne, eben auch ein Wurzelgeflecht von Pflanzen in den 80er Jahren und beschreibt auch ein Stück dieses Dezentrale. Bei dem Myzelium ist es interessanter, dass halt manchmal der Pilz macht halt so einen Fruchtkörper, also den Pilz, den wir sehen und einsammeln können, aber eben nur manchmal und unter bestimmten Bedingungen, während er sonst eben eher unsichtbar ist für uns und dezentral. Und ich glaube, so stelle ich mir auch anarchistische Organisierung vor, aber eben auch die Erzeugung von Wissen im Anarchismus oder anarchistische Studien. Sie sind eben verteilt, sie sind eben oft nicht so gut greifbar, aber sie sind vorhanden und manchmal bloppen sie auf wie so ein Pilz und das ist dann vielleicht auch die Tagung, da kommt der Pilz raus und wir können ihn sehen. Und genau, ich glaube, das ist ein sehr schönes Symbol für auch eine hierarchiefreie Organisierungsweise, die auch prozesshaft ist.
Genau, da kommen wir nachher nochmal drauf. Welche Tagungen, aber erstmal genau, welche Themen stehen denn bei der Tagung besonders im Vordergrund?
Auch das wird noch sehr spannend, weil wir arbeiten mit Einreichungen. Das heißt, wir haben einen Call for Participation veröffentlicht. Die Einreichung ist bis 31. Oktober. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch gar nicht sagen, wer was einreicht und wie das wird tatsächlich. Aber wir haben einen Vorschlag gemacht, wie wir es strukturieren wollen. Und das sind die Fachgebiete von Ethnologie, Geschichte, Philosophie und politischer Theorie. Weil der Eindruck war, dass in diesen Bereichen am ehesten Leute sowas wie anarchistische Studien noch machen. Es gibt auch noch andere und die können da auch andocken. Dafür haben wir einen Open Space und dafür haben wir so Workshops. Also wer jetzt, was weiß ich, aus der Psychologie oder Soziologie oder Erziehungswissenschaft oder so kommt, kann auch durchaus was einreichen. Aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf diese vier und versuchen damit trotzdem nicht so engstirnig zu sein, sondern schon einen größeren Überblick zu kriegen. Und da könnte ich jetzt Beispiele nennen, aber vielleicht führt das noch zu weit.
Gerne ein Beispiel.
Naja, also ich zum Beispiel in der politischen Theorie geht es da vor allem auch um Begriffe, um Konzepte. Also da würde mir jetzt spontan einfallen, was bedeutet überhaupt Selbstorganisation? Nicht jetzt vom Wort her, sondern ne, wo haben wir Ansätze oder Selbstorganisation und wie können wir die als Organisationsansatz wirklich tatsächlich fassen? Oder in der Ethnologie, da wird Anarchie oft mit sowas wie egalitären, gleichberechtigten Gesellschaften halt beschrieben. Wo haben wir solche Ansätze hier schon unter uns, nicht irgendwo anders? Das ist so der klassische Gegenstand in der anarchistischen Anthropologie oder Ethnologie, würde ich sagen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Und zwar eine häufige Sorge beim Anarchismus ist aber dennoch, dass er schnell von Machtstrukturen vereinnahmt wird, zum Beispiel durch informelle Hierarchien oder auch Elitenbildung. Hast du irgendeine Vorstellung, wie sowas in der Praxis vermieden werden kann?
Es ist, finde ich, insofern ein sehr spannender Punkt, weil wir hatten dieses Thema jetzt in Anschluss an das Kollaps-Camp, wo auch ein paar Leute quasi relativ offensiv wieder eine neue Führung in der Bewegung halt gefordert haben. Und Anarchisten würden natürlich widersprechen, aber dafür braucht man gute Gründe, weil sonst kommt zu dem, was du gesagt hast, informelle Hierarchien und so weiter.
Kannst du ganz kurz also, was den Hörerinnen und Hörern zum Kollaps-Camp sagen in ein, zwei Sätzen?
Ich war selber nicht da, habe aber drüber gesprochen. Also das war ein Camp in Brandenburg, wo eben statt eben die Hoffnung darauf zu setzen, Klimawandel aufzuhalten, sich eher darauf vorbereitet wird, dass der Klimawandel weiter stattfinden wird und damit auch eine Faschisierung. Und wie geht man damit um und wie geht man auch mit dieser Frustration oder mit dieser Depression um, um dann trotzdem handlungsfähig zu werden? Das war so der Fokus vom Kollaps-Camp, also der Versuch ein bisschen einer neuen Herangehensweise.
Vielen Dank. Und jetzt nochmal genau zurück zu diesem, wie man Elitenbildung und informelle Hierarchien tatsächlich in der Praxis zumindest vermeiden, wenn ich es vielleicht idealerweise natürlich verhindern kann.
Ja, also ich glaube, dass das Erste ist tatsächlich ein Bewusstsein darüber, dass wo viele Menschen sind, Machtdynamiken stattfinden. Das ist quasi, würde ich sagen, ein sozialer Effekt. Aber das Bewusstsein darum verändert schon was. Dann geht es darum, sich hierarchiefrei oder hierarchiearm möglichst zu organisieren durch verschiedene Prinzipien, wie das Rotationsprinzip zum Beispiel, auch eine bestimmte Ethik zu pflegen, also dass wir, wie gehen wir miteinander um, dass wir das auf dem Schirm haben und so weiter. Und auch von der Organisierung her, ich glaube, für mich macht es vor allem Sinn, die Dinge transparent zu machen, also zu erläutern, warum machen wir Dinge auf welche Weise und Menschen dann zu ermöglichen und zu befähigen, dass sie sich da wirklich einbringen können. Man wird nie komplett Hierarchien oder Machtgeklüngel verhindern können. Ich glaube, das ist tatsächlich unmöglich. Aber es ist sehr viel möglich, sich auf eine andere Weise zu organisieren. Und da gibt es auch gute Beispiele.
Jetzt nochmal zurück zu der Tagung, die ihr plant. Wie wird sichergestellt oder zumindest versucht sicherzustellen, dass die Diskussionen vielfältig bleiben und am Ende nicht ausschließlich ein akademisches Bild widerspiegeln?
Ja, wie gesagt, das ist für uns auch ein Experiment, weil in dem Format wüsste ich jetzt nicht, dass es sowas in Deutschland irgendwie in den letzten Jahren oder so gab. Das wäre nochmal eine Diskussion für sich. Also ich glaube, es ist schon was sehr Eigenes und dadurch ist es aber, glaube ich, auch für die Leute, die es jetzt lesen oder hören, ein bisschen schwierig zu greifen. Ich würde auch euch, wie ihr zuhört, empfehlen, lest euch einfach mal auf der Seite was durch, dann könnt ihr euch ein bisschen besser reindenken.
Also wir verlinken dann den Blog.
Also richtig verhindern können wir es nicht. Es kommt darauf an, wer auch tatsächlich sich angesprochen fühlt und mitmacht. Also deswegen sage ich, es ist ein Experiment, wir können es nicht wirklich verhindern, außer sozusagen diese Herangehensweise sagen, wir wollen explizit keine im engen Sinne akademische Tagung, sondern wir wollen alle Leute ansprechen, die damit unterwegs sind, sozusagen gedanklich. Also tatsächlich habe ich eher ein bisschen die Sorge von der anderen Seite, dass wir keine jetzt Leute gewinnen, die auch eher akademisch unterwegs sind, weil das für die nichts Richtiges und nichts Greifbares ist. Dann haben wir ein paar Leute, die anarchistisch, intellektuell oder so unterwegs sind. Das ist vielleicht ganz okay, aber wenn es dann auch noch die berühmten alten weißen Herren sind, die hier und da schon immer gesprochen haben, dann wäre es auch ein bisschen langweilig. Also ich hoffe auch Menschen aus sozialen Bewegungen, die vielleicht jetzt nicht sich so ja, ideologisch überzeugt anarchistisch verstehen, aber das interessant finden, dass wir da auch ein paar dabei haben.
Du hast ja den experimentellen Charakter und die Neuartigkeit dieses Konzepts erwähnt. Was erhofft ihr euch, wenn wir jetzt weiterdenken von der Mycelium-Tagung, sowohl einerseits für die wissenschaftliche Debatte, aber eben auch ganz in der Praxis für anarchistische Bewegungen?
Also ein paar Menschen, die tatsächlich sowas wie anarchistische Studien machen, gibt es ja. Also ich kenne selber ein paar, es sind aber nicht viele und die sind oft sehr eingespannt. Also der erste Anspruch oder die erste Idee ist erstmal, die Leute, die tatsächlich sowas machen, mal zusammenzubringen, damit sie sich in einem zweiten Zug vernetzen können mit allen, die Interesse haben. Also nicht nur die, die was beitragen, sondern auch die, die teilnehmen können. Also ihr könnt auch alle sozusagen hinkommen und teilnehmen, sozusagen, dass die sich vernetzen können. Wie wir das dann genau machen, werden wir sehen, aber hoffentlich auch auf eine informelle, einfach direkte Weise, weil das total wichtig ist, diese Netzwerke auszubauen und zu stärken, würde ich sagen, für die Konferenz. Und natürlich, es ist auch einfach dann drittens interessant, das Wissen zu teilen. Es ist einfach, glaube ich, interessant und auch eine Wertschätzung für die Leute, die zum Teil auch jahrelang mit sowas unterwegs sind, einfach auch mal zu zeigen, hey, womit beschäftigen sie sich? Und wir wissen da noch nicht alles oder nicht alles, das Wissen ist geteilt, was tatsächlich vorhanden ist. Das wäre so der dritte Ansatz. Und dann vielleicht so, wenn ich so drüber nachdenke, als viertes dann noch so einen Schritt weiter zu gehen, also nicht nur so was abzuspulen, was ist oder was wir schon kennen, sondern tatsächlich auch nochmal die Diskussion offen zu führen, okay, wofür brauchen wir sowas wie anarchistische Studien? Und ich glaube schon, dass die Sinn machen, um Menschen in sozialen Bewegungen zu stärken, ja, um zu zeigen, hey, Anarchismus, das ist nicht nur so eine historische Geschichte oder so eine verkopfte ideologische Sache oder wie auch immer, sondern da haben wir auch wirklich Tools, um Menschen zu organisieren und soziale Kämpfe auch führen zu können halt. Also das ist schon meine Überzeugung und ich hoffe, dass das auch einen Effekt dann sein könnte von der Tagung.
Zum Schluss gefragt, was können Hörerinnen und Hörer in ihrem Alltag mitnehmen, die bisher vielleicht wenig oder gar nichts mit Anarchismus zu tun hatten, jetzt aber neugierig geworden sind?
Es ist ein Stück voraussetzungsvoll, auf die Tagung zu kommen. Ich hoffe, dass es nicht exklusiv ist. Also wenn es euch neugierig gemacht hat, wenn ihr nochmal auf der Homepage lest und denkt, hey, das ist was, dann meldet euch gerne auch als Teilnehmende an und schaut einfach. Also ich glaube, wir kreieren schon eine Atmosphäre, die auch fragend ist, wo wir uns Fragen stellen können, die nicht so ein hierarchisches, so eine Wissenshierarchie als Ausschlusskriterium hat. Aber trauen muss man sich, glaube ich, schon, das auch entdecken zu wollen. Anarchismus ist auch eine Denkweise, eine Tradition zu denken, wo es sehr viele spannende Bücher gibt zum Beispiel, sehr viele spannende Diskussionen gibt und wo auch eine Reflexion auf uns selber als Menschen in dieser Welt stattfindet. Also vielleicht eine ethische, vielleicht sogar manchmal spirituelle Dimension, wie wir als Menschen sind.
Das waren erste Informationen zu der Tagung Mycelium. Tagung für anarchistische Studien, die vom 19. bis 22. März 2026 in Leipzig stattfinden wird. Und mit diesem Interview geht das Infomagazin am 15. September 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Falls ihr die Sendung in der Erstausstrahlung hört, folgt hier gleich eine Sendung und zwar die erste Ausgabe der Reihe Lealitäten über die Freiburger Erstaufnahmestelle für oder auch gegen Geflüchtete, deren Innenleben und Missstände. Bleibt dran.
Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the
truth. Ohne euch kein Radio Dreieckland.
Mitglied werden!
Infos unter www.rdl.de